Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn. Hier ist wieder der Hahner Podcast und ich freue mich, dass du dich für diese Folge interessierst. In Kürze startet ja wieder unser Hahner Weinfest. Und wir können hoffentlich an lauen Sommerabenden den Parc Villedieu bei einem schönen Gläschen Wein genießen. Mit Leander Hilgert habe ich heute einen Gesprächspartner, der auf Weinfesten seit vielen Jahren mit seinen Weinen präsent ist und auch auf unserem Weinfest von Anfang an vertreten ist. So auch in diesem Jahr. Er stammt aus einer traditionsreichen Familie und lebt schon immer im Weinbaugebiet Rheinhessen. Ja, und auf der Suche nach einem Titel zu dieser Folge musste ich an einen Song der Rottgau Monotones denken. Der Song heißt »Die Hesse komme« und wurde 1984 veröffentlicht. Gilt auch als die Hessen-Hymne, also damals zumindest. Die Rottgau Monotones haben mich mit ihrer Musik in den 80ern begleitet und deshalb sieh es mir bitte nach, dass ich diese Hessen-Hymne als Grundlage für diese Folge gewählt habe. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns beim Hahner Weinfest auf die französischen Marktbeschicker und die Weinhändler sehr freuen und diese herzlich willkommen heißen. Dir wünsche ich jetzt eine angenehme Zeit beim Hören, vielleicht bei einem Glas Wein und sage, wohl bekomm's. Hallo Leander, schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend, Frank. Ja, freut mich.
Ja, ich freue mich auch total, weil jetzt geht's an Genuss, Genussmittel. Du bist immer wieder beim Hahner Weinfest, daher kenne ich dich auch sozusagen als Kunde von deinem Wein. Das Hahner Weinfest findet ja in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Seit wann bist du denn dabei?
Seit 2007 müsste das sein. Da war es das erste Mal, glaube ich. Und seitdem bin ich immer dabei und ja, nur eine kleine Corona-Unterbrechung hatten wir eben, ja. Aber jetzt haben wir das Thema hinter uns und letztes Jahr war es wieder super schön gewesen, das Fest, ja.
Also ganz klar, Corona, das zieht sich fast in jeder Folge durch alle Branchen, durch alle Genres. Das ist einfach so, das hat einfach wirklich einen Einschnitt in unser aller Leben gegeben. Und das war echt bedauerlich, dass gerade das Hahner Weinfest dann auch davon betroffen war, weil eigentlich schöne Atmosphäre, man sitzt draußen, aber trotz allem damals war es halt so, ne? Wie wurdest du denn seinerzeit auf das Fest aufmerksam? Weil du hast ja deinen Firmensitz und deinen Wohnort in Rheinhessen, im schönen Rheinhessen. Kommen wir auch gleich nochmal zu, was die Landschaft da so besonders macht. Ich weiß, du bist auf sehr vielen Weinfesten unterwegs. Aktuell finde ich dich auf dem Bad Sodener Weinfest. Vielen Dank auch für deine Zeit dann heute Abend. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass du mal so ein bisschen erzählst von deinem Betrieb und von deiner Passion. Aber wie gesagt, Rheinhessen, Hahn, liegt ja jetzt auch nicht gerade nebeneinander. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden seinerzeit?
Ja, das war seinerzeit der Fritz Köhler, der leider jetzt verstorben ist. Und ja, der war damals noch im Kulturamt in Hahn tätig und war der Meinung, bevor er in Ruhestand geht, braucht Hahn noch ein Weinfest, damit er für sich das Weinfest hat, wenn er in Ruhestand ist. Und ich war seinerzeit damals in Wuppertal in Barmen auf dem Weinfest und da war Fritz Köhler auf dem Fest und hat sich mit Augen und Gaumen die Weinstände dort angeschaut. Ja. Und so wurde er auf uns aufmerksam und wir kamen da zu dem Thema Weinfest in Hahn ins Gespräch. Und es war klar, er hat sowas noch nicht gemacht, ja, aber man hat gespürt, es war ihm ein großes Anliegen und er war mit Herzblut einfach dabei, ja. Und das hat man gemerkt und dann haben wir damals gesagt, okay, wir sind dabei, wir probieren das aus, ja.
Und ihr hattet ja auch schon die Erfahrung, ne, wie man so Weinfest macht, worauf es ankommt letztendlich.
Genau,
ne?
Das war schon da und also da haben wir uns dann auch so ein bisschen unterhalten, was man schon noch machen könnte. Aber er hatte auch schon so sein eigenes mit den Franzosen noch, mit dem französischen Markt noch mit reingebracht, ja. Und das ist auch schon was dieses Weinfest auch noch ein bisschen auszeichnet, was nicht jetzt üblich ist, sage ich jetzt mal einfach, ja.
Und die Premiere schien ja dann gelungen zu sein, ne? Also du bist wiedergekommen, alle anderen auch.
Genau, also das war schon gleich von Anfang an. Es hat noch nicht die Größe gehabt jetzt oder den Umfang an Besuchern wie jetzt, aber es war schon von Anfang an klar, hier, das wird was, dieses Fest, ja. Und wir hatten auch die ersten 3 Jahre immer perfekten Sonnenschein gehabt, ja. Mhm. Und das ist also kontinuierlich gewachsen, dieses Fest, ja.
So diese Weinfeste, also ich sehe ja hier auch bei dir jetzt bei den Veranstaltungen, die da jetzt anstehen, das ist ja wirklich jetzt von so Ende Mai bis, naja, Ende August, ne? So eine Phase, mhm, ja, wo du sehr viele Weinfeste mitgestaltest. Ist jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ist das so nice to have? Also nimmt man das Geschäft noch so ein bisschen mit? Oder ist das tatsächlich so ein Verkaufsschlager, dass man da wirklich auch viel Umsatz machen kann?
Also der Ursprung war eigentlich gewesen, dass als Weg für Neukundengewinnung für, ich sag mal, kistenweise den Wein in den Keller beim Kunden zu bringen. Ja, ja. Das war der Ansatz und das hat bedingt funktioniert. Also das hat früher besser noch funktioniert wie heute, aber es hat schon was gebracht. In Hahn funktioniert es nach wie vor sehr gut. Im Rhein-Main-Gebiet eher sehr mäßig, würde ich sagen. Aber wie wir damit angefangen hatten, haben wir dann auch gemerkt, auch der Thekenumsatz, das ist nicht nur so Liebhaberei, sondern das ist schon auch, wenn da irgendwo richtig getrunken wird und die Leute haben Freude und das läppert sich doch ganz schön zusammen. Ja, also das ist, inzwischen steht der Thekenumsatz mehr im Vordergrund wie die Lieferung nach Hause. Mhm. Aber in Hahn ist beides wichtig im Prinzip, ja.
Ja. Ja, so Wein, so das Thema Wein, das dachte ich immer so, wäre so eher so ein Herbstthema, aber es sind ja tatsächlich die Sommermonate. Ich denke mal, das ist geschuldet, weil es immer draußen ist, dass die Leute sich auch da in Ruhe aufhalten können. Und wahrscheinlich ist so, dass die typische Weinprobe so im Herbst, die findet dann wahrscheinlich vor Ort in Rheinhessen an statt, ne?
Die findet dann bei uns statt. Also das ist immer so ein bisschen, wo ich auch immer ein bisschen Angst habe, die Ernte wird durch den Klimawandel, wandert ja immer weiter nach vorne.
Ja.
Und ernten und 200 Kilometer weit weg sein in Hahn ist nicht die tolle Kombination. Also es ist schon besser, wenn man zu Hause vor Ort ist, ja. Man kann dann schon immer noch was anderes mal machen zwischendurch, aber wenn man ganz weit weg vom Schuss ist, das ist eigentlich nicht gut, ja. Klar. Also besser ist, deswegen mache ich nach hinten raus nur noch Veranstaltungen, wo ich direkt in der Nähe bin, ja. Mhm.
Ansonsten der logistische Aufwand, also ihr bringt ja euren Verkaufsstand mit, ihr habt die Sitzbänke wahrscheinlich, das Zelt, genau, ihr bringt alles, ja, mit und natürlich den Wein. Ne?
Genau, ja.
Fährt man dann zwischendurch immer nochmal nach Hause und holt noch ein paar Flaschen? Oder
nee, aber wir sind also ein Ducato mit Kühlwagen hinten dran und LKW mit Weinstand hinten dran. Also damit, also wir hatten auch schon, weil ich sagte ja vorhin schon, das Fest ist kontinuierlich gewachsen und da gab es schon auch mal immer so ein paar Treppensprünge, ja, also wenn das Jahr vorher verregnet war, naja, und dann haben die Planzahlen, die haben da nicht so hundertprozentig gestimmt, wenn dann auf einmal wieder perfektes Wetter kam und da hatten wir schon auch mal ein Fest, wo samstagsabends niemand mehr Wein hatte, wo wir für den Sonntag nochmal heimgefahren sind alle, ja, und ja, haben Nachschub geholt und dann hat es aber den ganzen Sonntag geregnet wiederum, ja, also ja. Hinterher ist man immer schlauer, ja.
Ja, klar. Aber perfektes Wetter ist ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zu der Region Rheinhessen. Also ich habe gelesen, Rheinhessen ist das größte Weinbaugebiet Deutschlands. War mir gar nicht so bewusst. Genau. Und 6.000 Winzer sind da aktiv. Also zumindest laut Wikipedia. Ja, was macht denn den Wein so besonders? Ist es das Klima? Sind es die Böden? Ist es eine Kombi daraus? Erzähl das mal einem Weinlaien.
Das Klima ist schon wichtig. Also wir haben halt eine sehr trockene Gegend, ja. Also bei uns regnet es schon noch mal weniger wie anderswo. Und von Alters her waren die rheinhessischen Hügel, ja. Also Rheinhessen ist ja so das Land der 1000 Hügel, ja.
Ja.
Und da hat man den Wein schon da angebaut, weil ich sag mal jetzt an den Hügeln, an den Hängen da Weizenanbau oder so, das hätte ohnehin nicht funktioniert und das wäre auch zu trocken gewesen. Und da hat sich der Wein dann schon angeboten. Und irgendwann hat man gemerkt, ja, dass das auch für die Qualität prima ist mit unseren Hügeln. Ja, also das heißt, diese Hangneigung, das eher trockene Klima, das kommt den Reben schon absolut entgegen. Ja, und die vielen Sonnenstunden, die wir haben, das kann man dann schon hinterher auch ganz gut schmecken. Ja.
Genau, das hat mich immer überrascht, ne, beim Thema Klimawandel, weil du den vorhin auch angesprochen hattest, dass es immer hieß, naja, aber jetzt haben wir wieder so einen super Jahrgang im Wein gehabt. Das liegt ja daran, dass die Weinstöcke, glaube ich, sehr tief wurzeln. Ne? Die holen sich da das Wasser dann raus. Ne? Und wenn es zu viel regnet, dann fangen die an zu faulen oder zu schimmeln oder so. Ne?
Ja, die Trauben, die sind schon empfindlich. Man kennt es von Tafeltrauben so im Kühlschrank, das sind schon Sensibelchen. Ja. Und da sind also jetzt Äpfel oder so, die sind da ungleich robuster, ja. Und mit dem Tiefwurzeln ist das ist nicht das einzige Geheimnis, um Wasser, mit dem Wasser bei den Reben, weil inzwischen ist das Problem, dass die tiefen Wurzeln eigentlich gar nicht mehr so viel nützen, weil das letzte Wasser so in 2-3 Meter Tiefe ist bei uns 2017, schätze ich mal, angekommen. Also danach hatten wir kein Jahr mehr gehabt, wo so viel Wasser von oben kam, dass es so wirklich in die tiefen Bodenschichten bis runtergekommen ist. Und dann nützen einem irgendwann die tiefen Wurzeln dann eben auch nichts mehr. Ja. Aber die Rebe ist schon auf Wassersparen ausgerichtet. Ja. Nichtsdestotrotz, so die Trockenheit der letzten Jahre war schon Stress für die Reben zum Teil. Also das ist auf jeden Fall so gewesen. Also letztes Jahr zum Beispiel, wenn man dadurch so im Spätsommer die Runde geguckt hat, das einzige Grüne, was da noch war, waren die Weinberge. Also da waren auch viele Bäume, die schon braun waren. Gras war alles total braun, ja. Und das einzige Grüne wirklich waren die Weinreben, ja.
Bist du da in der Gegend aufgewachsen?
Ja, ich bin in Horweiler auch aufgewachsen, ja, genau. Also schon seit Kindesbeinen an lebe ich da, also auf dem gleichen Grundstück da, ja, und
genau. Und euer Betrieb ist ja auch ein Familienbetrieb, den gibt es ja schon ein bisschen länger. Warte mal, ich hatte es mir aufgeschrieben, 1899, ne? Wenn es richtig ist. Ne?
Also den Wahnsinn. Gibt es eigentlich schon fast ein bisschen länger noch, weil aber in Familienbesitz sozusagen seit 1899. Mein Urgroßvater, der hat den Keller für die evangelische Kirchengemeinde gemacht. Also die Kirche war da noch im Weingeschäft und 1899 ist die Kirche aber aus dem Weingeschäft ausgestiegen. Und mein Urgroßvater, der hat es damals den Weinkeller gemacht, der hat es angeboten bekommen, ob er es fortführen will und er hat ja gesagt und das war die Geburtsstunde der Firma, ja, genau.
Deshalb nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, du baust den Wein ja nicht selbst an, sondern du stellst ihn her, du produzierst ihn letztendlich. Wollen wir natürlich auch gleich mal genau wissen, wie das funktioniert, ne? Aber wie gesagt, für Laien, ne?
Also ich habe so feste Verträge mit Kollegen. Da ich ja mit den Weinfesten viel im Sommer unterwegs bin, würde ich die Arbeit im Weinberg nicht noch schaffen. Aber ich habe ja die Weinberge schon im Blick und ich kenne auch die Flächen, wo dann die Trauben herkommen. Und da muss man Kollegen finden, mit denen da die Zusammenarbeit gut klappt. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Das hat auch schon mein Urgroßvater im Prinzip so gemacht. Und bei mir fängt das eigentliche Arbeiten, wenn man mal von der Kontrolle vorher absieht, mit der Traube an. Ja? Also ab der Traube mit dem Keltern, da beginnt bei mir bei der Ernte die Arbeit, genau.
1899 hieß der Beruf ja Weinküfer. Du nennst dich selber auf deiner Homepage Weinmacher. Und das Berufsbild heißt Weintechnologe. Das finde ich ja ganz schrecklich.
Ja, oder Önologe wäre auch in Ordnung, ja.
Önologe. Den Begriff habe ich auf deiner Homepage gesehen. Da dachte ich noch, was ist das? Aber okay, ist damit gemeint. Ah, ja.
Das ist die Lehre vom Wein, das ist die Önologie, ja, genau.
Okay. Das kann man ja richtig als Ausbildungsberuf erlernen, ne?
Genau, es gibt, also man kann es dann Meister machen, man kann Techniker machen. Und ich habe es in Geisenheim im Rheingau studiert, ja.
Ah ja. Wie lange dauert sowas? Wie viele Jahre macht man das?
Damals waren das 7 Semester. Inzwischen, also das war noch, ich habe noch den Diplom-Ingenieur gemacht und inzwischen ist das ja auch wieder gegliedert als Bachelor und Master. Damals okay. war es noch Fachhochschule und inzwischen ist das wahrscheinlich Deutschlands kleinste Universität da in Geisenheim, ja.
Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte mal, Wein wird so gemacht. Alle Trauben kommen in einen Kübel, dann zieht man sich die Schuhe aus, stampft ein bisschen rum, dreht unten auf und fertig ist der Wein. So einfach ist es nicht, ne?
Da ist schon noch ein bisschen Wissen dazugekommen seit damals. Und es ist klar, es ist keine Branche, wo die ganz großen, schnellen Innovationen kommen. Aber es ist, es geht kontinuierlich in der Entwicklung weiter und auch die Geschmäcker der Kundschaft, die ändern sich so im Laufe der Jahre immer ein bisschen. Und auch von Land zu Land ist immer ein bisschen unterschiedlich, was getrunken wird, ja, oder wie die Leute sich so da den perfekten Wein vorstellen. Und ja, da tut man schon immer ein bisschen dran feilen. Was schwierig bei dieser Sache ist, und das inzwischen, ja, in meinem jetzigen Alter ist das kein Problem mehr. In jungen Jahren fand ich das ganz schrecklich. Man hat gemerkt, okay, hier war was nicht ganz so optimal gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Also beim nächsten Mal mache ich es besser. Aber das nächste Mal muss man wieder ein Jahr warten. Das ist, also ist in anderen Branchen kann man sofort neu anfangen, irgendwas wieder auszuprobieren. Und beim Wein muss man immer ein Jahr warten. Ja. Und deswegen geht da die Entwicklung, sind die Sprünge nicht ganz so groß, aber es geht kontinuierlich weiter, ja.
Achso, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich hätte jetzt gesagt, das Herstellungsverfahren ist irgendwie gleich, vielleicht jetzt klassen mal. Also es kommen die Trauben, dann wird das wahrscheinlich irgendwie zermahlen, zermanscht und dann irgendwie die Maische oder das ist wahrscheinlich Bier oder ich weiß gar nicht mehr. Wie waren da nochmal die Begriffe? Erzähl mal.
Ja, Maische gibt es auch. Also zuerst hat man eben die Trauben und die werden gequetscht, aber nicht gemahlen. Also es nennt sich mahlen, aber es ist nicht im Sinne von Getreide mahlen oder so, weil die Kerne, die dürfen nicht beschädigt werden. Also man tut die Trauben, wie wenn man sie mit der Hand zermatschen würde. Ja.
Wegen der Bitterstoffe ist das dann? Oder?
Genau. Die Kerne, das sind ja schon, wenn man draufgebissen hat, das sind also schon Bitterstoff- oder Gerbstoffbomben, ja. Diesen Geschmack möchte man nicht im Wein haben, ja. Und deswegen tut man die einfach nur leicht quetschen. Ja. Und das ist dann die sogenannte Maische. Und dann kommt es darauf an, was man weitermacht. Beim Rotwein kann es jetzt sein, dass man die Maische vergärt. Dann macht man eine sogenannte Maischegärung. Oder beim Weißwein, da nach einer gewissen Standzeit tut man die Trauben dann auspressen mit einer Kelter. Das geht inzwischen recht schonend. Ja. Also früher hat man noch so, gibt es noch die alten Bilder so mit den Spindelpressen, wo so ein großes Gewinde ist, wie eine große Schraube, wo dann da so eine Wand vorgefahren wird. Das macht man heute nicht mehr, weil da auch am Rand so ein Teil der Kerne zerrieben wird. Und es geht heute eigentlich viel einfacher und billiger. Man hat so einen Korbmantel und innen drin ist so eine Membran und die wird einfach mit einem Kompressor aufgeblasen. Und diese Membran drückt die Trauben oder die Maische dann gegen die Schlitze und dann läuft der Saft ab.
Ach, das ist interessant.
Also es ist ein sehr simples und sehr schonendes Verfahren. Also das ist... macht man inzwischen, glaube ich, überall auf der Welt mit dieser Methode. Also
ja. Das habe ich verstanden. Das ist jetzt so der Technik, das ist ja dann auch ein sehr technischer Vorgang, ne?
Genau, ja.
So, und dann hast du irgendwie diesen vergorenen Saft. Ich sage das jetzt
Also beim Weißwein habe ich ja erstmal noch Saft, ja. Also ja. Der muss dann vergären. Also es kommt dann in einen Tank rein. Und oder in ein Fass, ja, und dort findet dann die Gärung statt. Und die, ja, wenn man es nicht so geeignet macht, dann kann das im schlimmsten Fall so in 1-2 Tagen über die Bühne gehen, wenn man nicht kühlt oder wenn der Saft warm ist und der erhitzt sich dann noch mehr, dann geht es ganz, ganz schnell und dann duftet es super schön im Keller. Aber nicht mehr nachher im Wein, dann ist der Duft im Keller, aber nicht mehr im Wein, ja. Und deswegen tut man da eher so ein bisschen kühlen und das eher ein bisschen langsamer, gemächlich vergären lassen, auch vielleicht nicht zu kalt, ja. Und so eine gute Gärung, die dauert dann eher so 2-4 Wochen, würde ich sagen, ja. Und aber zu lang kann auch gefährlich werden. Also das ist so ein bisschen wie beim Schrauben anziehen. Also nach fest kommt ab, ja.
Kann man also, dann immer so zwischendurch probieren, ob er schon so weit ist oder wie macht man das dann?
Jeden Tag, ja.
Ah, ja.
Und auch messen, ob der Zucker noch abnimmt. Man sieht auch oben, da ist ja immer so ein Röhrchen oben drauf, so ein gebogenes, ja. Und da kluckert es so schön. Und da kommt die Kohlensäure raus und anhand, wie viel das am Kluckern ist, sieht man auch immer so ein bisschen, wie schnell die Gärung vonstatten geht.
Ja. Ah ja, mhm. In Rheinhessen wird ja überwiegend Weißwein angebaut, ne? Also Rotwein auch, aber überwiegend Weißwein. Oder ist das, was du beide vorhin sagtest, der Trend geht auch in eine andere Richtung?
Ja, also wir waren, in der Spitze waren wir auch, glaube ich, bei 45% Rotanteil. Aber im Moment geht es wieder mehr auf jeden Fall in Richtung Weiß, ja.
Ja, und wann ist dann der Wein sozusagen dann fertig gelagert auch, dass er in Flaschen abgefüllt werden kann?
Oh, das fängt meistens bei den Weißen eben so im Februar, März auf die Ernte folgenden Jahr an. Und die
das
Rotweine.
Das heißt so 4 Monate, 4, 5 Monate?
Ja, das so um den Dreh rum. Also geht man geschmacklich so ein bisschen vor, ob man sagt, ja, jetzt können wir da langsam mal ran, ja. Und bei den Rotweinen, sind kaum Grenzen nach hinten gesetzt. Also das kann auch erst Jahre später sein, ja. Mhm. Ja, also bei den gerbstoffreicheren Rotweinen, die dann noch im Barrique liegen, wo viel Sauerstoff dran muss, also das sind dann schon, da ist dann schon auch gewollt mehr dieser Gerbstoff auch aus den Kernen im Wein drin. Und ja, wenn diese Weine jung sind, da ja, rollen sich förmlich die Fußnägel hoch, wenn man den trinkt. Ja. Und die brauchen dann einfach Zeit und so fein verteilt Sauerstoff vom Holzfass. Ja.
Ja.
Und dann geht die Reife davon statten und dann irgendwann kommt da der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt passt es gut. Ja. Und dann kommt er in die Flasche. Ja.
Aber das heißt, du brauchst ja dann für die Herstellung, du machst ja unterschiedliche Weine dann auch quasi auch relativ viel Platz, ne?
Ja. Also ich habe das Betriebsgebäude, ich glaube, müsste nicht ganz so groß sein, sind aber 1500 Quadratmeter. Also schon eine gewisse Größe, ja.
Und macht man das immer noch oder macht man das jetzt überwiegend in Stahltanks oder gibt es tatsächlich nur das klassische Holzfass, weil du für den Barrique gesprochen hattest?
Genau, es gibt beides. Also ich meine, das ist auch immer so eine persönliche Philosophiefrage. Also da gehen die Geschmäcker so mitunter so ein bisschen auseinander. Ja, also für mich ist bei Weißwein klar der Stahltank, also Edelstahltank, das Maß der Dinge. Bei den Rotweinen, da hat natürlich das Holzfass klare Vorteile, ja, und weil da eben dieser Sauerstoff fein verteilt drankommt, also der diffundiert durch das Holz und das lässt den Wein reifen. Und jetzt kann man sagen, ja, dann machen wir das Fass eben nicht ganz voll und dann kommt oben auch noch Luft dran, da haben wir auch Sauerstoff. Aber das ist wie, wenn man eine Flasche Wein halb voll stehen lässt, das wird dann nicht unbedingt leckerer, ja. Und das Holzfass kann das eben auf andere Art und Weise und das passt dann eher. Aber zum Beispiel in Hahn auf dem Weinfest ist ja auch Pascal aus Frankreich immer mit seinen Weinen. Und er ist zum Beispiel, er konnte gar nicht verstehen, dass man in Edelstahltanks Wein macht, ja. Also für ihn ist der Betontank das Maß der Dinge, ja. Wo in Deutschland jeder sagen würde, oh, ich war froh, wie sie endlich aus meinem Keller raus waren, die Alten, ja. Aber das ist, das gibt es einfach verschiedene Philosophien, ja.
Klingt jetzt auch nicht gerade romantisch, ne, ein Betontank.
Ja, okay, das ist natürlich, der Edelstahltank ist auch nicht das allerromantischste Material, aber für Kühlung und alles, Hygiene und so weiter, ist Edelstahl schon ein super Material und gasdicht eben. Da kommt eben kein Sauerstoff dran, ja. Und beim Weißwein möchte man eben möglichst wenig Sauerstoff am Wein haben, ja.
Jetzt, wo ich den Experten mit dir habe, Leander, ich oute mich jetzt mal, ne? Also wir holen uns auch in der Weihnachtszeit, so für die Weihnachtsfeiertage, wenn die ganze Familie zusammen ist, holen wir uns einen spanischen Wein, Rotwein. Und das ist man nennt das immer so hochtrabend, der Weinschlauch. Ne? Also eigentlich ist das ja nur in so einem Plastikbehälter in einem Pappkarton. Ne? Ich oute mich jetzt mal, weil ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich echt cool und wie gesagt, wir haben da alle Spaß dran. Ne? Ist das eigentlich tatsächlich hinterher egal, ob der in einer Flasche ist, ob der in so einem Beutel ist, ob der in einem Tetra-Pack ist. Also ich frage jetzt mal wirklich total laienhaft, weil ich bin echt kein ausgewiesener Weinexperte. Ich trinke gerne Whisky oder ich trinke gerne Bier. Erzähl mal, weil ich denke mal, so richtig lauschig ist das eigentlich auch nicht, wenn man den Karton hinterher dann wegschmeißt und denkt dann so, oh Gott, ich habe die ganze Zeit aus so einem Plastikkanister getrunken.
Ja, also das kommt jetzt so drauf an. Also beim Rotwein würde ich sagen, ist das, und wenn der nicht lange gelagert wird, ist Bag-in-Box nennt sich das, ist einwandfrei. Mhm. Der Nachteil von dieser Plastikfolie ist im Prinzip, dass Sauerstoff durchgeht. Und das ist erheblich, was da an Sauerstoff durchdiffundiert, ja. Das ist, deswegen ist das noch so ein bisschen Alu bedampft, ja, weil das wieder das Metall macht es gasdichter, aber nicht so dicht, wie es sinnvoll wäre, ja. Und deswegen ist, sagt man so, innerhalb von 3 Monaten oder so, Bag-in-Box am besten trinken. Und Rotweine vertragen mehr Sauerstoff, also da geht es gut. Bei Weißwein sieht es da schon, da bin ich kein Freund persönlich jetzt von Bag-in-Box, weil also gerade die deutschen Weißweine hat man gern so ein bisschen frisch, fruchtig, ja. Und zur Fruchtigkeit gehört auch ein bisschen Kohlensäure. Und das geht bei diesen Beuteln nicht. Wenn die Kohlensäure haben und man transportiert das, dann hat man keinen eckigen Karton mehr, sondern dann hat man eine Kuh. Ja, ganz genau. Und das wird niemand riskieren. Also guckt man, dass die Kohlensäure schon möglichst aus dem Wein raus ist. Und da ist dann schon ein bisschen mehr tot aus meiner Sicht. Aber das ist sicherlich auch da Geschmackssache.
Ja. Ja. Und der Trend geht ja auch zum Schraubverschluss bei den Flaschen. Ne? Auch ganz klar. Ne?
Also in Deutschland würde ich sagen, absolut. Ja. Und bei mir, also wenn ich jetzt das Haner Weinfest nehme, als ich umgestellt habe vor vielen Jahren vom Kork auf den Schraubverschluss, habe ich festgestellt, ich spare bei dem Andrang dort eine Person abends ein, der nur damit beschäftigt ist, die Kapsel abzumachen und den Korken rauszumachen. Also das ist, und qualitativ ist für mich auch da bei den Weißweinen zumindest ganz klar der Schraubverschluss das Maß der Dinge, ja.
Wie sieht denn dein Produktportfolio aus? Was für Weinsorten bietest du denn an?
Ja, ich bin natürlich auch da Rheinhesse und habe natürlich die große bunte Vielfalt an Rebsorten. Ja, wir Rheinhessen sind da immer ein bisschen experimentierfreudig.
Aha.
Und haben von daher immer das Problem, dass wir viel zu viele Rebsorten haben. Ja, und aber bei mir ist es also gerade in Hahn das Wichtigste, der Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder. Ich habe Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau. Bei den Roten ist es Regent, Dornfelder, auch der Spätburgunder, ja, Merlot, Cabernet d'Orio.
Die produzierst du alle selber?
Ja.
Ja, aber die kommen ja alle gleichzeitig an bei dir quasi, so
nein,
ne? Oder?
Ah, das ist das Schöne, wenn man verschiedene Rebsorten hat, da gibt es frühreife und spätreife Rebsorten.
Ah, okay. Mhm.
Also zum Beispiel der gelbe Muscateller, der ist dann wieder ein bisschen später jetzt als der Müller-Thurgau oder so, ja, und da, wenn man zum Beispiel in den Rheingau geht, die haben Riesling und die haben Spätburgunder in der Regel, inzwischen auch ein bisschen Grauburgunder oder so, aber wenn man nur eine Rebsorte hat, dann werden die halt auch relativ gleichzeitig reif, ja. Und wir haben natürlich da zu Rebsorten, die zu verschiedenen Zeitpunkten reif werden, ja. Und es ändert sich natürlich auch immer noch, ich meine, auch da der Klimawandel, ja. Da müssen wir auch immer so ein bisschen gucken, wenn ich heute so einen Weinberg anlege, dann mache ich das ja eben für 25 Jahre und da muss man schon im Hinterkopf haben, dass die Entwicklung da weitergehen wird. Ja. Und das wird weitere Veränderungen bringen und es gibt schon ganz viele neue, sehr, sehr interessante Rebsorten, die da in der Pipeline sind und da ist da hakt es noch so ein bisschen mit dem Henne-Ei-Problem, ja. Aber insbesondere was Pflanzenschutz betrifft, ist das aus meiner Sicht schon der Königsweg, dass man Rebsorten hat, die einfach mehr Resistenz mitbringen als die althergebrachten Rebsorten. Und inzwischen sind die geschmacklich wenn der Wein nicht schmeckt, liegt es nicht an der Rebsorte, an den neuen, würde ich sagen. Ja.
Okay, aber haben die dann auch so schöne Namen oder heißen die dann für den Weintechnologen R2D2, weil die irgendwie resistent sind? Oder?
So heißen die im Ursprung mal, ja. Also ich sag mal zum Beispiel die Scheurebe, die hieß mal S88, ja, ach, oder schön. So, ja. Ja, aber
komm mal Weinfest drauf zurück.
Ja, und der Georg Scheu, der hatte nicht immer so das glückliche Händchen bei der Namensvergabe, ja. Und das hat man dann auch gelernt, der Name ist auch wichtig, ja. Also ja, der klar. Hat zum Beispiel eine Rebsorte nach seiner langjährigen Mitarbeiterin benannt. Das war das Fräulein Regner. Und dann hieß eben die Rebsorte Regner. Aber kein Mensch trinkt Regner, ja, als Wein, ja. Also. Und oder es gab eine oder gibt es noch eine interspezifische Kreuzung, die resistent ist, die heißt Hibernal, ja. Da habe ich auch immer gesagt, ja, so würde ich vielleicht eine Kopfschmerztablette nennen.
Ich wollte gerade sagen, so eine Apotheke sowas.
Ja, aber nicht eine Rebsorte. Und jetzt heute nimmt man natürlich auch wieder kritisch, aber man hat schon interessante Namen wie jetzt den Sauvignac oder Calatris Blanc und also man ist schon, hat sich ein bisschen so an Frankreich so bei der Namensgebung da orientiert, obwohl sie in Deutschland gekreuzt wurden, ja.
Ja.
Aber das sind durchaus interessant klingende Namen und da wird.
Sind die dann auch geschmacklich anders oder sind die dann nur für den Wachstumsprozess oder für die Verarbeitung dann besser? Oder schmecken die auch tatsächlich anders?
Die schmecken natürlich, jede Rebsorte hat ihren eigenen Geschmack, aber es gibt schon immer so das entsprechende Pendant. Also zum Beispiel beim Grauburgunder ist es dann der Sauvignon Gris, ja, und wo es schon ja das Pendant immer dazu gibt, schmeckt immer ein klein bisschen anders, aber würde ich sagen, gibt es jetzt schon eine interessante Vielfalt von diesen Rebsorten, ja. Und die werden noch sehr interessant werden, denke ich.
Okay. Ja, du hattest ja auch gesagt, ne, du beobachtest die Trends in der Produktion und der Gaumen verändert sich, es wird auch was anderes gefordert. Wo geht denn so deiner Meinung nach der Trend beim Weinkonsum hin? Was wird gewünscht?
Ja, also grundsätzlich ist nach wie vor in Deutschland frisch, fruchtig wird gerne getrunken. Es gibt aber dann auch den Weg eher auch schon ein bisschen kräftiger, auch darf dann auch ein bisschen alkoholreicher sein. Aber, also. aber auch ein Trend wieder zu eher lieber ein bisschen leichter, trotzdem viel Geschmack, aber vom Alkohol nicht so hoch, ja. Also da gibt es schon verschiedene Ansätze, ja. Auch die Roséweine sind nach wie vor super beliebt, auch die Blanc de Noirs da, ja, wenn sie ein bisschen heller sind, ja. Also da gibt es schon eine sehr interessante Vielfalt, ja.
Ich habe neulich einen alkoholfreien Weißwein getrunken, der schmeckte sehr lecker.
Okay. Also ich muss gestehen, ich wollte dieses Jahr auf die Weinstand-Weinkarte schon einen alkoholfreien draufsetzen und habe auch nach langem Suchen, habe ich auch einen gefunden, wo ich gesagt habe von einem Kollegen, den nehme ich und dann war er aber ausverkauft, ja. Aber ich kenne leider sehr viele, die mir persönlich jetzt nicht so schmecken, ja. Aber das ist eine persönliche Frage dann an der Stelle einfach wieder, ja. Ja, also mit dem alkoholfrei wird auf jeden Fall wird ein Segment sein, das kontinuierlich wachsen wird jetzt. Also das ist,
glaube ich auch.
Ist relativ sicher, würde ich sagen, ja.
Was mit den Trends Bio und sowas? Spielt das auch eine Rolle oder eher nicht?
Ja, so? spielt klar eine Rolle und dann da sind wir wieder bei den Rebsorten, ja.
Also das klar.
Ist, wo ich sagte, von meiner Seite aus, der Königsweg ist, dass diese doch sehr sensiblen Reben, dass die mehr Resistenzen einfach mitbringen. Ja? Weil der Aufwand und das Ausfallrisiko beim Bioanbau, also das mit Kartoffeln, Karotten und so weiter, ist es noch relativ leicht umsetzbar. Bei Trauben ist es schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, also da wird es mit dem Pflanzenschutz ist schon ein Riesenproblem.
Klar.
Bei den Trauben, ja.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage, das habe ich mal auf der Flasche gesehen, also nicht bei euch, steht vielleicht auch drauf, habe ich nicht drauf geachtet beim Weinfest, da hatte ich was anderes zu tun, aber da Also enthält Sulfat, habe ich mal eine Frage, was das heißt. Da denke ich immer so, oh Gott, will ich da trinken? Aber da steht fast überall, glaube ich, drauf. Und das zweite war vegan. Wo ich dann denke, so, ja, ist ja auch Wein. Wo sollen da jetzt Fleisch oder Fisch herkommen? Erklär mir mal die beiden Kennzeichnungen auf den Weinflaschen, was das soll und wofür das notwendig ist.
Ja, also bei enthält Sulfite ist
Ach, Sulfite war es.
Sulfite, ja. Ist chemisch relativ verwandt mit dem Sulfat, aber das ist eben der Schwefel, der im Wein verwendet wird seit alters her, ist für die Geschmacksausprägung schon sehr wichtig. Für mikrobiell wirkt der Schwefel auch. Dafür bräuchte man ihn eigentlich heute überhaupt nicht mehr. Also das würde man mikrobiell problemlos hinbekommen. Aber dieses Reduktive, was dieser Schwefel mitbringt, der ist geschmacklich schwer bis eigentlich gar nicht anderweitig zu ersetzen. Nichtsdestotrotz, man kann auch Wein ohne Sulfite machen. Ja, das gibt es und es gibt viele, die mir nicht gefallen, aber es gibt auch durchaus welche, die durchaus ansprechend sind, ja. Und aber ist ein extrem kleines Marktsegment. Also das heißt, die Schwefelmengen, die im Wein drin sind, sind in der Regel halt auch viel, viel kleiner wie das, was der menschliche Körper jetzt selbst produziert tagtäglich und wieder abbaut. Wer allergisch drauf reagiert, und das sind nicht sehr viele, also wenn es einen dicken Kopf gibt oder so, ist der Schwefel immer so früher so als erstes genannt worden, der ist es in den seltensten Fällen, ja. Es könnte eher am Alkohol gelegen haben und noch anderen Gärungsnebenprodukten, ja. Also, aber als Allergen muss es jetzt klar auf dem Etikett gekennzeichnet werden.
Okay, das heißt, ihr tut diesen Schwefel da rein und dann gibt es eine chemische Reaktion, ne, in dem Wein der sorgt dafür, dass er dann bekömmlicher schmeckt oder so.
Ein Teil, also bindet das Acetaldehyd, das die Hefe produziert hat, das wird chemisch abgebunden. Mhm. Und dieses Acetaldehyd ist geruchlich und geschmacklich nicht so lecker und der Schwefel bindet das eben ab. Und das entsteht automatisch bei der alkoholischen Gärung durch die Hefe.
Ja.
Und dann haben wir noch das Vegane. Da ist es so, also ich meine, naheliegenderweise ist Wein von Natur aus absolut vegan. Jetzt hat man aber insbesondere mal so bei den Rotweinen das mit dem Gerbstoff, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ja. Mhm. Und wenn man sagt, okay, das ist jetzt schon noch ein bisschen ruppig irgendwie, ja, und es ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu pelzig auf der Zunge oder so. Und da sind eben verschiedene Eiweißstoffe, die sich mit diesen Gerbstoffen verbinden. Und da ist zum Beispiel die Gelatine, ist ein ganz wichtiges Mittel da an der Stelle. Und in dem Moment, wo man Gelatine verwendet, um den Gerbstoff auszufällen, dann ist es nicht mehr vegan.
Ah, verstehe.
Man kann das Ganze mit Kartoffel- oder Erbsenprotein auch machen. Aber das ist geschmacklich, muss man ausprobieren, ist meistens nicht so vorteilhaft an der Stelle, ja.
Naja, also es ist ja schon echt gar nicht so leicht, einen Wein zu produzieren. Also da kommt es ja schon auf viele Dinge an in der ganzen Produktionskette, ne?
Ja, das ist jetzt eine der kleineren Stellschrauben, aber da gibt es schon ganz, ganz viele Stellschrauben und man muss da immer und ich meine, das macht es natürlich auch interessant. Man muss schon immer ganz viel probieren, ja. Und auch mit anderen zusammen. Also ich zum Beispiel probiere dann auch immer mit ehemaligen Studienkollegen. Wir probieren dann zusammen und jeder bringt da seine Weine mit. Und das ist insofern wichtig, dass man auch immer andere Weine probiert, damit man nicht kellerblind wird. Also das heißt, damit sich kein Geschmack am eigenen Gaumen da festsetzt, den man selbst nicht mehr wahrnimmt, sondern dass jemand anderes dann auch mal sagt, hier, hoppla, da stimmt bei dir was nicht, ja. Und dafür ist das viele Probieren einfach wichtig, ja.
Was war denn für dich der ausschlaggebende Reiz, dass du gesagt hast, Mensch, das will ich auch machen. Du bist ja mit der Familie da groß geworden, da in den Kellerräumen hast das alles gesehen, aber hättest ja auch sagen können, mein Gott, ich mache auf jeden Fall was anderes. Was war der Reiz für dich?
Ja, das ist schon interessant, ja. Man hat eine unheimliche Vielfalt da, ja. Man hat einmal im Außenbereich da in den Weinbergen, ja, man hat die Ernte, und man hat vom Anfang des Produktes bis am Schluss zum Verbraucher. Die ganze Kette ist bei einem selbst. Und das heißt, alles, was man selbst macht, diese Rückkopplung beim Verbraucher bekommt man direkt unter vier Augen. Und das ist halt eine tolle Sache. Also das ist so, in anderen Bereichen ist man in der ganzen Kette, ist man nur ein kleines Rad. Und beim Wein hat man eben alles selbst in der Hand und bekommt die Rückmeldung, was gut war und was nicht gut war. Ja, und das ist schon sehr, das macht es sehr interessant eigentlich.
Ja. Ja. Was ist denn bei dir in dem Sortiment die beliebteste Sorte, also so der Verkaufsschlager?
Also bei den Weißen würde ich sagen, ist es im Moment auf jeden Fall der Grauburgunder, ja. Aber auch die beiden Blanc de Noirs, die gehen auch schon sehr, sehr gut. Weißburgunder ist auch ein Thema. Riesling ist ein bisschen weniger geworden zulasten der ganzen Burgunder, ja. Rotwein ist auch etwas weniger geworden, ja, und also das und Rosé ist wieder im Moment wieder schon ganz gut im Kommen, ja.
Ah, ja. Ich glaube, beim Weinfest ruhig Riesling mitbringen, den trinken wir nämlich immer.
Ja, okay.
Also, den halbtrockenen.
Also ich werde auf jeden Fall eine breite Vielfalt mitbringen, weil es ist ja nicht so, dass jeder den gleichen Geschmack hat.
So ist es, ist ja gut so.
Ne? Dann müsste ich ja nur noch einen Wein machen, das wäre extrem doof, muss ich sagen. Ja.
Deine beiden Söhne machen auch schon mit, ne, in dem Unternehmen, oder sind die nur bei den Weinständen jetzt mit dabei?
Also ich habe einen Sohn und eine Tochter. Also mein Sohn, der ist jetzt gerade im Weinstand in Bad Soden.
Ja.
Und der hat jetzt gerade Abi gemacht, ja, aber der wird auch in eine andere Richtung einschlagen. Er weiß zwar noch nicht so genau was, aber mit dabei ist er jetzt auf jeden Fall. Der wird auch in Hahn dabei sein. Aber was er mal so genau macht, das ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, ja.
Das heißt, die Familientradition hängt am seidenen Faden gerade.
Ja, ich glaube,
Protokoll, lieber Sohn.
Ja, da ist schon abzusehen, dass da ein Ende ist, aber ich habe vor, es noch ein bisschen zu machen, ja.
Ja, cool. Ja, also ich meine, die Zeit ist schon wieder rum, lieber Leander. Ich sag mal ganz herzlichen Dank für die ganzen Ausführungen. Die waren wirklich total interessant. Ich wünsche dir jetzt erstmal natürlich tolle Weinfeste, die jetzt anstehen, und dann Ende August bei uns in Hahn eine schöne Zeit mit vielen netten Begegnungen und einem guten Ausschank. Da sehen wir uns ja dann auch wieder. Also ganz lieben Dank und toi 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 bei allen Dingen, die du jetzt machst.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Frank. Und ich freue mich auch super aufs Hahner Weinfest. Und ich habe schon, bei mir sind schon alle wieder mit den Füßen am Scharren, ja, wann es losgeht, die Helfer. Also das ist das einzige Fest, wo ich im Moment eine Warteschlange habe, wer bedienen darf im Stand. Ja, also das ist teilweise sucht man Personal, in Hahn ist es anders. Ja.
Toll, ja. Okay. Also, wir sehen uns. Bis dahin.
Alles klar. Bis zum Weinfest. Ja.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.